Ja, mir gedacht, ja, ich glaube, ich bin irgendwie bei der Geburt kaputt gegangen und ich hätte eigentlich anders aussehen sollen und eigentlich sollte ich so aussehen wie die anderen Jungs.
Hi, ich bin Chris und das hier ist Gut Integriert. In diesem Podcast reden meine Gäste und meine Gästinnen mit mir über Integration, den Gut Integriert Stempel, den so viele Migranten und Migrantinnen kennen und das Leben zwischen mehreren Kulturen. Was es genau heißt, das erfahrt ihr hier. Mein heutiger Gast, Marco Linguri. Übrigens, Gut Integriert ist ein Indie-Podcast, deswegen freue ich mich über ein Abo von dir. Vielen Dank und viel Spaß. Wer bist du und was machst du?
Große Frage. Also ich bin Marco, ich benutze ja Ihn-Pronomen, ich bin aus Frankfurt. Ich habe verschiedene Positionalitäten, die Menschen irgendwie interessant finden manchmal und dann von außen definiert sozusagen. Also ich bin ein Transmann, ich bin neurodivergent, ich bin ein Muslim und mein Vater kommt aus der Türkei. Das wird ganz gerne so als Außenpositionalitäten immer ganz gerne gesehen. Genau, und was mache ich? Ich gebe zum Beispiel Schreibberatungen, ich mache Schreibkurse, ich mache aber auch so Antidiskriminierungsworkshops. Im weitesten Sinne, ich habe jetzt endlich eine Berufsbezeichnung gefunden, die man sonst so sagen kann, wenn man mal gefragt wird, damit man nicht immer alles aufzählen muss. Das wäre vielleicht so Bildungsreferent, aber ich mache auch ganz viele andere Sachen. Ich schreibe zum Beispiel manchmal Gedichte, die veröffentlicht werden. Ich bin ausgebildeter Imam. Ja, da gibt's so einiges.
Was ist dein kultureller Background?
Also meine Mutter ist Deutsche und mein Vater kommt aus der Türkei, von einer kleinen Minorität aus Istanbul. Also romäisch würde man sagen, also ich wäre Romäer. Da das aber sehr unbekannt ist, also das ist, würde ich eher vielleicht so als griechischsprachige Minorität aus Istanbul bezeichnen.
Wie wichtig sind eigentlich deine Wurzeln beide, also das Romäische und die deutschen Wurzeln?
Naja, also für mich in erster Linie ist es eine Verbindung halt eben zur Familie, zu meinen Großeltern, die auch im gleichen Haus gelebt haben, wo ich auch groß geworden bin. Und ich verbinde halt sehr, sehr viel auch über die Sprache halt eben auch Wörter, die ich früher häufig gehört habe, eben von meinen Großeltern. Und also das ist mir sehr wichtig. Das mit dem Deutschsein, das ist immer so die Frage. Ich vermute, das dürfte auch nicht der erste Mensch sein, der das hier im Podcast sagt. Aber ja, das tatsächlich halt in der Schule war das halt immer für mich auch die Frage: Bin ich denn jetzt auch deutsch oder nicht? Also bin ich deutsch genug? Reicht meine deutsche Mama, um deutsch zu sein? Reicht es, hier geboren zu sein, um deutsch zu sein? Das war für mich immer eine große Frage und mir wurde halt meistens von außen angetragen, dass ich halt eben nicht deutsch bin. Und das hat natürlich auch als Kind auch einiges mit mir gemacht.
Von außen heißt von der Familie oder von anderen Umfeldern wie Schule zum Beispiel?
Also aus der Familie nicht. Wir hatten nicht unbedingt das Thema, so was ich jetzt bin. Das, ich glaube, ist auch nicht wirklich ein Thema, was so überhaupt für unsere Familie so relevant war. Gerade auch mit einem Background von einer Familie, die halt auch die Türkei verlassen musste, weil sie eben als Nicht-TürkInnen geframed wurden. Obwohl sich auch Teile eben als türkisch gesehen haben. Ich sage auch manchmal jetzt dann eben, dass ich Türke bin, so um das sozusagen zurückzuholen, was damals die Familie nicht haben durfte, weil wir ja immerhin vom Staatsgebiet der Türkei kommen, also darf man sich auch so nennen. Naja, aber meistens also eben dieses, dass ich nicht deutsch bin, das kam eher von außen, also vor allen Dingen durch das Verhalten von Lehrkräften habe ich das gemerkt, aber eben auch von Mitschülern, die dann irgendwie so besonders stark drauf geachtet haben, für welche Mannschaft ich denn jetzt die Daumen drücke bei der Fußball-WM und solche Sachen halt. Also so, ich würde sagen, sehr auf Mikro-Level auch, aber halt, man hat sehr deutlich gemerkt, so, du bist nicht deutsch.
Hast du jemals einen inneren Konflikt aufgrund deiner kulturellen Identität gespürt?
Also ich habe mich früher halt ganz lange gefragt, was ich denn jetzt eigentlich bin. Für mich war auch die Frage so, was es bedeutet für mich das Wort Heimat, war für mich auch ein ganz großes Fragezeichen. Ich habe dann irgendwann mal für mich beschlossen, dass Heimat einfach die Umarmung meiner Großmutter ist und fertig. Familie, also scheint diese Familie wohl meine Heimat zu sein und fertig. Muss man ja nicht unbedingt an Nationalstaaten oder sonst irgendwas festmachen oder an Ethnien. Und ja, ich habe für mich dann irgendwann mal noch rausgefunden, dass ich sehr gerne Frankfurter bin. Ja, und den Rest habe ich so ein bisschen mit einem Fragezeichen gemacht und in der Instagram-Bio habe ich mich mal für romäisch-türkisch entschieden. Ich weiß es auch nicht.
Wir reden heute auch fokussiert auf Religion und eben Transidentität. Was mich eben zu meiner ersten Frage bringt. Du hast ja vorhin gesagt, dass du Imam bist, was ich voll cool finde. Aber wann hast du beschlossen, dass du Imam werden möchtest?
Ich war halt schon eine Zeit lang Mitglied im Liberal-Islamischen Bund und dann wurde ich eben gefragt, ob ich Eheschließungen mir vorstellen könnte zu machen. Und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich kann ja mal irgendwie die Schulung mitmachen, so. Dann habe ich das gemacht und dann hat mir das auch Spaß gemacht und habe ich gedacht, ja, doch, das macht mir Spaß. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit Dr. Ludovic Mohamed Zahed aus Marseille. Und der ist eben Imam und der bildet eben auch aus. Und dann habe ich gedacht, naja, ach, ist doch gut für die Gemeinde, wenn ich das auch mal lerne, dann kann ich das ja vielleicht auch irgendwie weitergeben oder dann hat man das so als Backup da. Und dann habe ich das mal eben angefangen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch islamische Theologie auch studiert in Frankfurt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, passt doch einfach alles, ist in Ordnung. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich dann überhaupt geschlossen. Und dann war ich so, ach krass, jetzt bin ich Imam. Was mache ich jetzt? Aber das ist so ein bisschen mir so zugeflogen, sage ich mal.
Wann hast du gewusst, dass du transident bist?
Ja, gewusst ist eine gute Frage. Also ich bin mir recht sicher, dass ich so mit 3 das einschätzen konnte. Also ich habe tatsächlich auch Erinnerungen an mein drittes Lebensjahr ein bisschen, also so fragmentarisch, dass ich halt so, was ich aus heutiger Sicht natürlich total schlimm finde, dass ich das so gedacht habe, aber ich habe halt eben ja mir gedacht, ja, ich glaube, ich bin irgendwie bei der Geburt kaputt gegangen und ich hätte eigentlich anders aussehen sollen und eigentlich sollte ich so aussehen wie die anderen Jungs. Das heißt, da habe ich anscheinend schon diese Connection so gezogen. Ich habe dann auch später, als ich festgestellt habe, dass ich ja eben mich in eine Mitschülerin verknallt hatte oder keine Ahnung, die irgendwie voll gut fand, habe ich halt gedacht, okay, ich stehe auf Mädchen, also bin ich ein Junge. Also meine logische Schlussfolgerung daraus war nicht, ich stehe als Mädchen auf Mädchen, sondern ich stehe auf Mädchen, also bin ich ein Junge. Also das weiß ich auch noch, dass ich das gedacht habe und dann habe ich aber, ich habe das wirklich jedes Mal, wenn so ein Gedanke kam oder so, habe ich das halt einfach abgetan und mir gedacht, ja, ach, keine Ahnung, das ist was für einen Film oder so, wo man dann sich abends vorm Schlafengehen irgendwie wünscht, ich möchte als Junge aufwachen, dann passiert das, weil dann irgendwas Magisches passiert ist oder so, keine Ahnung, aber das ist dann nicht passiert aber ich habe auf jeden Fall gedacht, das ist nicht was Reales, was man sein kann. Also ich bin 1990 geboren, also in den 90er Jahren war jetzt, sag ich mal, Anfang der Schulzeit auf gar keinen Fall irgendwas zum Thema Trans im Unterricht. Und auch später in den 2000ern, da kam nichts. Und deswegen hatte ich das Wort auch nur im Kontext von, ja, von Drag, von Travestie gehört. Und dann habe ich halt gedacht, okay, also wenn es eine Sache gibt, die ich definitiv nicht möchte, ist mich in Frauenkleidung auf eine Bühne stellen und singen. Also kann ich da schon mal nicht dazu gehören. Und dann habe ich halt so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen aktivistischer geworden. Ich habe Sachen gelesen. Ich habe mich mehr mit queeren Communities beschäftigt. Ich bin irgendwie dann auch in ein Jugendzentrum gegangen. Und dann habe ich halt irgendwann mal wirklich durch Zufall hat mir dann der Algorithmus eines großen Streamingdienstes von Videos hat mir dann was reingespielt über einen Transmann aus den USA. Und der hat halt irgendwie so seine Transition in erster Linie erzählt, also so das klassische Format, die Transperson kann nichts anderes sein außer trans. Also erstmal Transition erzählen, noch den vorherigen Namen noch erwähnen und was weiß ich nicht was alles. Also so alle Fehler, die man so journalistisch machen kann, so gemacht, ne? Aber trotzdem hat mir das was gebracht, weil erstens hatte er als Kind auch eine gewisse Ähnlichkeit mit mir und ich war so, okay, krass, das sieht ja aus wie ich. Und ja, und dann hat er halt eben erzählt, wie er halt da drauf gekommen ist und so weiter und so fort. Und am Ende von diesen 5 Minuten, von diesem 5-Minuten-Beitrag, habe ich dann gedacht, okay, ich glaube, ich habe ein Wort für das Gefühl, was ich schon immer in mir getragen habe. Ich glaube, ich bin auch trans. Und vor allen Dingen war für mich das auch so, dass ich dann einfach wusste, okay, es ist möglich, dass ich als Mann leben kann.
Hast du das damals als Kind zum Ausdruck gebracht? Also hast du es den Eltern irgendwie erzählt oder gesagt, dass du lieber ein Junge wärst?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich was gesagt hätte und meine Eltern konnten sich auch nicht daran erinnern. aber also meine Tante hat irgendwie gemeint, sie hätte irgendwie mit mir mal eine riesen Auseinandersetzung gehabt, weil ich irgendwie ein Kleid nicht anziehen wollte und dann wäre auch zum Schluss dieses Kleid dann dabei kaputt gegangen und so. Aber ich denke mir halt auch, es gibt auch so viele Mädchen, die überhaupt gar keinen Bock auf Kleider haben. Also ich finde das auch nicht unbedingt so ein Beweis, dass ich trans bin oder so. Also für mich war halt, ich wusste halt, dass so Thema alles, was mit da unten zu tun hat, definitiv nichts ist, was man so mit Familie bespricht. Aber das war auch, glaube ich, nichts, was ich aus der Familie heraus gelernt habe. Ich glaube, das ist eher was, was ich vielleicht dann irgendwie im Kindergarten oder so gelernt habe. Ich denke, dass eigentlich meine Familie wahrscheinlich ganz okay drauf reagiert hätte, wenn ich was gesagt hätte als Kind. Aber ja, also das war für mich, also das war für mich keine Option. Also für mich war irgendwie das ganze Thema, dass ich eigentlich ein Junge bin, war für mich einfach alles so ein, wie so ein Fantasy-Roman, so eine Parallelwelt, in der man sein könnte, aber die halt wirklich nur so, also so filmmäßig existieren könnte. Also ich meine, es gab ja auch ein paar Zeichentrickgeschichten, bei denen dann irgendwie mal irgendwie ein Mädchen in einer jungen Rolle zu sehen war oder bei dem dann, ich weiß nicht, ob du dich an Ranma noch erinnerst.
Oh Gott, ich habe Ranma geliebt.
Ja, aber das war für mich tatsächlich krass. So, also weil wenn er nass wird, ist er in einer weiblich gelesenen Rolle und wenn er dann wieder ein heißes Bad nimmt, dann ist er wieder ein Junge.
Wie hat deine Familie deine Transidentität aufgenommen?
Also eigentlich ziemlich gut. So, ich habe mich zuerst bei meinem Vater geoutet. Ich habe ihm das halt erzählt und er hat genau gleich reagiert, wie er auch auf mein früheres lesbisches Outing reagiert hat. Er hat gesagt, ja, ich lebe dich genauso, wie du bist. Und dann hat er noch angehängt, dass es halt für ihn, also er hatte sozusagen die Angst, dass er mich nicht beschützen kann, weil er halt Angst hatte, was dann jetzt sozusagen mit mir passiert. Also nicht, weil ich trans bin, sondern weil andere Menschen nicht so nett zu Transpersonen sind. Ja, also das war im Grunde genommen so die Reaktion. Und na, also mit Sicherheit die eine oder andere Person hat einen Moment gebraucht, so, aber also ich habe in der Familie eigentlich recht positive Erfahrungen gemacht. Also so in der näheren Familie, glaube ich mal.
Wie reagieren Menschen allgemein auf dich, falls es mal zu Wort kommt, dass du trans denn bist? Ich meine, das Ding ist, du tust ja nicht Leuten gleich erzählen, aber falls es mal im Gespräch aufkommt, was ist deren Reaktion?
Naja gut, also ich habe eine ganze Zeit lang auch schon in der männlichen Rolle gelebt. Also ich hatte damals meine medizinische Transition noch nicht gemacht und ich wollte nochmal anmerken an diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, dass das auch keine Notwendigkeit ist bei allen Transpersonen. Also man ist nicht mehr trans oder weniger trans, nur wenn man eine medizinische Transition gemacht hat. Manche Menschen brauchen das für sich so und manche Menschen nicht. Ich habe das für mich erstmal gedacht, dass ich es nicht brauche. Oder ich wollte es irgendwie ausprobieren, ob ich das auch ohne schaffe. Und dann später habe ich festgestellt, dass ich das doch brauche. Und das darf man auch nochmal unterschiedlich entscheiden. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Unsicherheit von mir gewesen oder so, sondern ich habe halt noch längere Zeit so überlegt gehabt, so wegen später Kinder und ob das für mich so notwendig ist oder nicht und so weiter und so fort. Und man darf ja auch da so ein bisschen sich Zeit lassen und das so überlegen. Und das war bei mir genauso auch der Fall. Und da hatte ich halt eben so eine Phase von, ich weiß nicht, 3 Jahren, 4 Jahren, sowas um den Dreh, vielleicht auch einen Ticken länger, wo Menschen mich so irgendwo zwischen den Geschlechtern gelesen haben. Also manche haben mich non-binary gelesen, manche haben mich weiblich gelesen, manche haben mich männlich gelesen, aber es hat so jeden Tag so ein bisschen geschwankt tatsächlich. Und ich habe mich halt auch gefragt, woran liegt das? Also ich wollte das auch so rausfinden, wie Menschen Geschlecht ablesen wollen. Das ist ja sowieso Quatsch, Geschlecht ablesen zu wollen. Aber Menschen trauen sich das ja ganz gut zu und sprechen einen dann auch direkt an, so wie sie denken, dass man ist. Und da konnte ich gar nicht das sozusagen verstecken, dass ich trans bin. Also das war dann irgendwie schon im ersten Satz musste ich dann schon irgendwie drauf reagieren. Dann ab einem gewissen Testosteronspiegel, sage ich mal, hatte ich das Problem nicht mehr. Und jetzt konnte ich dann war ich zum ersten Mal sozusagen in der Position, dass ich mir überlegen konnte, sage ich das oder sage ich das nicht? Und ich habe halt für mich selbst so die Entscheidung getroffen, dass ich das halt eigentlich überall bekannt mache, weil ich mir halt denke, okay, ob die Leute mich mögen oder nicht mögen, aber da haben sie wenigstens eine Transperson mehr gesehen, vielleicht irgendwas mit denen. Aber genau, also das ist so meine Entscheidung. Das heißt nicht, dass andere Transpersonen das dann auch so machen müssen, ne? Also vielleicht die ganzen Disclaimers jetzt einmal noch eingeschoben. Ich hatte sehr, sehr merkwürdige und unterschiedliche Reaktionen darauf. Ich hatte auch sehr positive Reaktionen darauf. Als ich das erste Mal zum Liberal-Islamischen Bund gegangen bin zum Beispiel, habe ich es ganz am Anfang direkt gesagt und dann war die Reaktion darauf so, ja, okay, möchtest du Kaffee, möchtest du Kuchen? So, das fand ich sehr entspannt. Die Reaktion von meinem Vater habe ich ja schon erzählt. Und ich hatte aber auch Menschen so im FreundInnenkreis, die nicht so gut reagiert haben darauf, die dann halt irgendwie ganz lange auch gebraucht haben, die ganz viele Fragen dann auch erstmal hatten und dann aber auch das so ein bisschen abgelehnt haben. Ich habe auch, vor allen Dingen bei ÄrztInnen habe ich ganz, ganz viel unangenehme Erfahrungen auch gemacht, die dann irgendwie das noch nie gehört haben. Ich dann gefühlt denen ihren Job erklären musste, weil sie dann nicht mehr, also vor lauter Trans wussten die nicht mehr, wie sie ÄrztInnen sein sollen. Also Trans bedeutet manchmal leider auch, dass man sich fantastisch juristisch einlesen muss und fantastisch medizinisch einlesen muss, bevor man irgendwo hingeht. Ja, also ich musste mich tatsächlich immer sehr, sehr viel vorbereiten. Da habe ich ziemlich viel Mist abbekommen. Es ist auch so eine Zeit lang gewesen, dass ich dann halt eben meinen Namen im Pass noch nicht ändern lassen konnte. Dann musste ich halt mit einem Personalausweis umlaufen, auf dem dann halt ein weiblicher Name stand. Und das ist Riesendiskussion überall. Das reicht schon, dann eben die Bankkarte, wo dann der Name nicht geändert ist. Und dann immer wieder, sie haben die Karte von ihrer Schwester dabei oder was weiß ich nicht was. Und das ist so anstrengend. Und das zieht einem so viel Kraft. Und ich bin froh, dass ich das heute so nicht mehr erlebe. Aber ich habe noch sehr lebhafte Erinnerungen daran und auch sobald irgendwie mal jemand ein falsches Pronomen verwendet oder sowas heute, dann fühle ich mich auch immer noch dran erinnert an diese Situation. Wobei ich jetzt in der privilegierten Position bin, dass halt die Menschen sich meistens dann auch direkt korrigieren und sagen, ach Entschuldigung, das habe ich ja so gar nicht gemeint oder ach Gott, das ist natürlich eher oder so. Und ich bin halt so, ja, eigentlich nicht so natürlich, aber okay.
Ich finde, du hast ja vorhin gesagt, dass auch Freunde sich abgewandt haben. Das finde ich, also ich finde vieles schlimmer. Ich finde es arg, dass Freunde einen abwerfen, nur weil man zu sich steht im Endeffekt. Weil so im Endeffekt hat sich doch nichts geändert. Also vielleicht das Äußere nach einer Zeit, aber im Endeffekt bist du trotzdem die Person, die du auch vorher warst.
Krass. Ja, und spannenderweise waren das teilweise auch queere Personen, aber halt Cis-Personen, die halt queer halt in Bezug auf Sexualität vielleicht noch auf Romantizität verstehen würden, aber eben trans überhaupt nicht verstehen konnten. Und das fand ich auch sehr spannend. Ich habe auch erstaunlich viele Diskriminierungserfahrungen in queeren Communities machen müssen. Und dass dann halt eben das eigene Thema verstanden wird und das eigene Thema auch für das eigene Thema gekämpft wird. Aber wenn irgendwas dann nicht in das eigene Weltbild reinpasst oder zu weit hinten im queeren Alphabet ist, dass sie es noch nie gehört haben, dass dann halt, ja, entweder überhaupt gar kein Wissen dazu da ist oder dann halt auch die völlig gleichen Vorurteile da sind, die völlig gleiche Transfeindlichkeit da ist, wie das auch bei nicht-queeren Cis-Personen wäre.
Die LGBTQIA-Community kann auch diskriminierend sein. Ich glaube, man verortet das manchmal so im Sinne von, okay, diese Gruppierung ist eh links und die sind eh liberal und cool und offen, aber im Endeffekt kann man das auch nicht pauschalisieren, weil es gibt natürlich auch in dieser Gruppierung Leute, die diskriminierend sind. Nur weil man schwul oder lesbisch oder trans ist oder whatever, heißt nicht, dass man irgendwie die Creme de la Creme ist und irgendwie die liberalste Person auf Erden.
Ja, also von Rassismuserfahrungen in queeren Communities, da will ich erst gar nicht anfangen. Da bin ich morgen noch nicht fertig, wenn ich da anfange. Es ist zu viel. Also ich finde das auch ziemlich krass, dass dann teilweise auch ich Leute gehört habe, die dann halt gesagt haben, ja, ich bin noch queer, ich kann gar nicht rassistisch sein. Und ich bin so, hä? But you're still white? So, aber auch, Klammer auf, ich habe auch schon Rassismus von nicht-weißen Personen bekommen. Also da ist auch genügend internalisiertes Zeug noch mit dabei und ne, also das ist ja auch immer so eine schöne Mischung teilweise und ja, also ich habe halt festgestellt, nur weil eine Person in einem Punkt ihrer Identität oder in mehreren Punkten ihrer Identität Diskriminierung erlebt, heißt es nicht, dass sich die Person automatisch auch in andere Personen reinversetzen kann. Ich finde das zwar eine gute Methode, eben auf Diskriminierungserfahrungen so sich zu beziehen, um dann halt zu zeigen, hey, Diskriminierung funktioniert oft ähnlich, deswegen hier hast du eine Möglichkeit, um Empathie aufzubauen. Das finde ich grundsätzlich eine gute Strategie, die einige auch verwenden, einige auch sehr gut verwenden. Aber also zu glauben, dass Menschen nicht transfeindlich sein können, weil sie selbst, keine Ahnung, Rassismuserfahrungen gemacht haben oder weil sie selbst in Bezug auf ihre Sexualität Queerfeindlichkeit erlebt haben oder was weiß ich, so die Liste ist lang, das ist einfach Quatsch.
Fühlst du dich als queer Person in muslimischen Communities aufgehoben? Also,
ich habe noch nicht so viele verschiedene muslimische Communities erlebt, aber also ich habe in erster Linie halt eben die Community beim Liberal-Islamischen Bund erlebt und da hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie queer sein in irgendeiner Form ein großes Thema negativerweise wäre, sondern halt eben, da gibt's irgendwie auch eine queere Gruppe und dann trifft man sich auch mal unter queeren Musliminnen und so. Also das, ich habe es da als Selbstverständlichkeit erlebt. Und über andere muslimische Communities kann ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich halt nie irgendwie besonders lange in anderen Communities war. Aber nicht, weil ich da irgendwie direkt schlechte Erfahrungen gemacht hätte, sondern einfach, keine Ahnung, hat mich halt dann vielleicht nicht so angesprochen. Oder ging halt örtlich nicht, wenn man einfach mal irgendwo zu Gast mal ist. Ja, und halt ansonsten, also Kalem-Institut, wo die Dewiq Mohammed Zayed ist, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, ne, alles gut. Ja, und ich habe ja auch islamische Theologie studiert und ich habe auch im Studium, also da sind ja Menschen aus allen verschiedenen muslimischen Communities und ich habe da keine Anfeindungen erlebt oder so. Also ich war auch offen damit, dass ich trans bin. Ich habe es auch immer mal wieder so gesagt, wenn es halt irgendwie ein Thema war. Und da habe ich auch Menschen von sehr unterschiedlichen Strömungen erlebt, auch Strömungen, die irgendwie per se als queerfeindlich teilweise gelten in den Medien, habe ich erlebt, die überhaupt gar kein Thema damit hatten. Keine Ahnung, vielleicht habe ich, also ich denke, dass ich in meinem Romanistikstudium, was ich vorher studiert habe, glaube ich, mehr queerfeindliche Kommentare gehört habe als in islamischer Theologie. Also ja, also ich würde sagen, ne, weil die Frage, die so ein bisschen ganz viel bei Menschen auch dahinter steckt, oft, weil sie, wenn sie das, also nicht bei dir, sondern wenn Menschen mich so irgendwie fragen, ja, hast du was Schlechtes auch erlebt oder du wirst doch bestimmt ganz schlimm angefeindet in muslimischen Communities oder so, ist ganz oft auch so der Wunsch, dass ich dann irgendwie so ausdrücke, irgendwie Musliminnen sind queerfeindlicher als der Rest der Menschheit. Und das kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube, dass halt einfach in allen Gruppen es halt so einen Prozentsatz gibt von Menschen, die halt queer sein nicht verstehen können oder schlecht finden und die dann halt das irgendwie legitimieren. Die nehmen sich dann Religion, um das zu begründen. Die nehmen sich Biologie, um das zu begründen. Siehe TERFs. Die nehmen sich, was weiß ich, die nehmen sich alles Mögliche, um das zu begründen. Medizin. Ich habe auch schon Feminismus gehört, bei TERFs zum Beispiel auch, mit feministischen, in quote-unquote feministischen Argumenten, transfeindlich zu sein und so. Also ich sage manchmal in Workshops einfach so, ich glaube, Leute könnten im Notfall auch Astrophysik nehmen, um das zu begründen. Aber ich glaube, der Hass ist zuerst da und so, ne? Aber ja, deswegen, die Frage ist halt auch, welche Menschen werden als muslimisch gesehen und welche nicht? Und meistens, wenn Menschen irgendwo auftreten und als besonders religiös wahrgenommen werden und dann am besten noch andere Kriterien auch noch erfüllen, die in so einem antimuslimisch-rassistischen Weltbild drin sind, dann werden sie als muslimisch wahrgenommen. Und dann kommt dann direkt, ja, guck, der ist queerfeindlich und deswegen sind alle MuslimInnen queerfeindlich. Also, ne, das, ja, ich weiß nicht, also das vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Rant praktisch, aber das habe ich schon ganz oft erlebt, dass irgendwie so automatisch, also dass Menschen so erschrocken waren, dass ich keine besonders schlimmen Erfahrungen irgendwie in muslimischen Communities gemacht habe. Ich bin halt so, okay. Oder das einmal habe ich es auch, einmal hatte ich das auch, dass dann jemand mir dann aber schlimme Erfahrungen zurückerzählen musste, die er sich in dem Moment praktisch fast ausgedacht hat. Wo ich mir so gedacht habe, so, du hast mich doch gefragt, mich persönlich. Genau, also deswegen, ja, also vielleicht das noch so zu dem Background von der Frage, auch die wir ja auch vorher abgesprochen hatten, ne? Das ist schon auch die Reaktion auch ganz interessant auch finde, wie Menschen dann auch auf meine, einfach nur meine Lebenserfahrung, die ich so gemacht habe, dann so, ja, aber das passt nicht in mein Bild.
Siehst du dich eigentlich als Vorbild für andere queere Personen, die auch muslimisch sind? Kommen Leute überhaupt zu dir, die dich, also junge Menschen vielleicht oder junge Erwachsene, whatever, die dich nach Rat fragen?
Also das war tatsächlich was ich am Anfang, wo ich so gedacht habe, so okay, und du kommst zu mir damit. Also so, ich weiß nicht, ab welcher Grenze an FollowerInnen auf Instagram ist es dann so irgendwann mal passiert, dass Menschen mir dann geschrieben haben mit ihren teilweise privaten Problemen. Am Anfang war ich so, hä, und was soll ich jetzt dazu sagen? So, ich bin doch keine Autorität dafür. Ich finde das auch immer noch so ein bisschen komisch, weil, also ich sehe mich nicht unbedingt als Vorbild oder so. Ich denke halt, es ist eine gute Sache, wenn halt sehr viele unterschiedliche Personen, die queer sind, die neurodivergent sind, die, was weiß ich, alle möglichen Kategorien sind, wenn die halt irgendwie irgendwo präsent sind, finde ich gut. Es muss aber nicht unbedingt ich sein. Aber genau, also wenn Menschen meine Sachen hören wollen, dann komme ich natürlich gerne und erzähle sie. Aber ich weiß nicht, Vorbild, ich finde, das Vorbild hebt einen irgendwie so hoch. Ich bin halt ganz, ganz tief der Überzeugung, dass alle Menschen gleich viel wert sind und ich mag nicht so irgendwie so drüber gestellt werden. Ich habe auch genauso große Schwierigkeiten eben auch in Bezug auf den auf das Imamsein. Also weil Menschen dann irgendwie da manchmal der Meinung sind, dass ich dann irgendwie näher an Gott stehen würde oder so. Und ich bin so, nein, 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 wir alle Menschen sind gleich und fertig. Da endet der Satz. Da gibt's nicht jemanden, der gleicher ist als die anderen. Und deswegen kann ich mit dem Wort Vorbild nicht ganz so viel anfangen. Aber ich weiß, dass Menschen manchmal zu mir kommen und Dinge wissen wollen. Und ich antworte auch relativ oft darauf. Also ich glaube vielleicht eher, also wenn ich halt Schreibberatungen gebe, also ich bin ausgebildeter Schreibberater, ich habe ganz, ganz lange auch, also 12 Jahre mittlerweile Schreibdidaktik-Erfahrung und so, wenn Menschen mit ihrer Hausarbeit zu mir kommen und ich mit denen dann auf Augenhöhe meine Beratung mache und dann irgendwas rausfinde mit denen gemeinsam, dass sie irgendwie schon immer einen anderen Schreibprozess eigentlich hatten, als sie eigentlich haben sollten, und die dann was damit machen können, dann bin ich immer voll stolz auf die. Aber ich denke dann auch nie, dass das an mir liegt, sondern ich bin dann so, oh, guck mal, du hast was erkannt in dir. Also vielleicht, um das so einzuordnen.
Aber, also das liegt halt an dir im Endeffekt. Aber ich finde trotzdem, dass du dich als Vorbild sehen kannst in meinen Augen. Einfach weil du in den letzten Jahren oder einfach in deinem Leben wahrscheinlich so viel das durchgemacht hast, sondern ich glaube, Menschen inspirierst, die du triffst. Also vielleicht muss man jetzt nicht irgendwie Vorbild sein per se, aber ich glaube, dieses inspirierende Sein ist schon Vorbild genug, you know? Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch nicht wissen, was sie machen sollen oder sich nicht trauen oder sich zurückhalten zum Beispiel. Also ich glaube, das ist schon sehr viel wert, finde ich. Und es ist auch voll schön, das auch anzuerkennen. Also meine Ansicht auch.
Also ich kann ja nicht so gut mit Komplimenten, aber ich habe auswendig gelernt, dass man darauf Danke sagt. Aber schön, danke für die Perspektive. Also so habe ich es tatsächlich, also ne, als inspirierend weiß ich nicht, ob ich mich als inspirierend beschrieben hätte, wahrscheinlich nicht. Aber die andere Frage ist auch, wer stellt sich hin mit breiter Brust, sagt, ich bin inspirierend? Das ist ja auch nochmal die andere Frage. Aber das ist, ja, ich merke, dass Menschen auf mich reagieren. Das ist das, was ich auf jeden Fall merke. Und ich merke, dass manchmal Menschen da was Positives von wegnehmen. Also wenn das die Definition von Vorbild ist, dann bin ich ein Vorbild.
Abschließend, was kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Boah, ich hätte mehr über diese Frage nachdenken sollen, weil ich finde diese Frage immer sehr schwer. Naja, also das, was ich immer gerne am Ende von Workshops auch immer sage, ist, dass wir halt alle eben eine ganz spezifische Position haben in Bezug auf unsere Privilegien, in Bezug auf unsere Unterdrückungsformen, die wir erleben, und dass wir halt eben mal gucken können, wo habe ich denn eigentlich ein Privileg, um vielleicht mal jemand anderem, der vielleicht nicht im Raum ist, einfach auch mal die Tür aufzumachen und zu sagen, du gehörst hier rein. Nicht, weil ich ein guter Mensch bin und weil ich unbedingt jemandem helfen möchte, sondern weil ich der Meinung bin, dass dieser Raum einfach ein besserer Raum ist, wenn die anderen Menschen auch da drin sind und dass mich halt auch was angeht. Und jede Person hat irgendwo, also ich glaube nicht, dass es eine Person gibt, die nur Unterdrückungsformen erlebt. Und wenn die Ressourcen da sind, da mal ein bisschen mehr die Türen aufzumachen. Das das wäre so der kleine Appell, den ich mal rausgehe. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht. Seid nett zu queeren Personen und zu muslimischen Personen.
Alright, dann sind wir auch am Ende angelangt. Marco, es war ein total tolles Gespräch. Ich danke dir vielmals, dass du einfach deine Lebenserfahrung mit mir geteilt hast und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Es hat voll Spaß gemacht.
Ja, same. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr dankbar für die Einladung und Teil jetzt auch von diesem richtig, richtig coolen Podcast zu sein.
Du bist jetzt auch gut integriert.
Endlich.
Und für alle Leute, die jetzt noch zuhören sollten, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und Co. Vergesst auch nicht, mir ein Abo zu hinterlassen auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf Instagram. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.